Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Josephine Schulz. Guten Abend. Die Videoschalte von Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten ist noch nicht vorbei. Sie läuft noch, aber es gibt schon viele Meldungen, dass sich die Runde wohl nicht nur auf eine Verlängerung des Lockdowns geeinigt hat, sondern auch auf weitere Beschränkungen, zum Beispiel was die Bewegungsfreiheit angeht. Darüber sprechen wir gleich mit unserem Korrespondenten. Im US-Bundesstaat Georgia wählen die Menschen heute zwei Senatoren und entscheiden damit über den politischen Spielraum der künftigen Biden-Regierung. Und nach Jahren der Blockade haben sich Katar und die anderen Golfstaaten ausgesöhnt. Auch dazu dann gleich mehr. Im Hintergrund um 20 vor 7 geht es um Juan Carlos, den ehemaligen König von Spanien. Heute also wieder ein Treffen von Angela Merkel und den Ministerpräsidenten. Ungefähr seit Herbst kann man ja sagen, immer wenn diese Runde zusammentrifft und sich über die Corona-Maßnahmen verständigt, dann heißt es hinterher, die Maßnahmen werden verlängert oder sogar verschärft. Und so sieht es jetzt auch dieses Mal aus. Wohl kein Spielraum für Lockerungen, stattdessen zusätzliche Beschränkungen. Die Schalte läuft noch. Stefan Detjen aus unserem Hauptstadtstudio verfolgt das. Herr Detjen, was weiß man bisher über mögliche Beschlüsse?
Ja, Sie haben das gesagt, Frau Schulz, einige Beschlüsse sind rausgedrungen aus dem Bundeskanzleramt, aus den Staatskanzleien, wo die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, Sie haben es erwähnt, per Video zusammengeschaltet sind. Und vielleicht in der Tat die Maßnahme, die sicherlich im Mittelpunkt auch der Berichterstattung stehen wird, die für viele Menschen deutlich spürbar sein wird, das sind Einschränkungen des individuellen Lebensradius, die in sogenannten Hotspots greifen sollen. Was ist ein Hotspot? Das sind Landkreise, die definiert werden durch eine Infektionsinzidenz von 200 oder mehr pro 100.000 Einwohner in 7 Tagen. Das ist also der vierfache Wert der Zielgröße von 50 Neuinfektionen. Und das sind immerhin 67 Landkreise in Deutschland, vor allen Dingen in Sachsen und Thüringen, in denen das gelten soll. Dort sollen sich Menschen nur noch in einem Umkreis von maximal 15 Kilometern um den eigenen Haushalt herum frei bewegen können. Wer weiter darüber hinaus sich bewegen will, braucht dafür einen, wie es wahrscheinlich heißen wird, triftigen Grund. Das sollen ausdrücklich Nichtfahrten sein zum Einkaufen, Reisen, tagestouristische Ausflüge. Das wird ausdrücklich ausgeklammert. Also außerhalb dieses Radius dann nur noch etwa Weg zum Arbeitsplatz oder Arztbesuche oder Weg zur Apotheke. Und auch persönliche Treffen, auch das wird für viele Menschen natürlich nochmal bedeutsam sein, sollen generell beschränkt werden. Nur alleine mit einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person oder im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstandes sollen solche Treffen gestattet sein, generell bundesweit. Und unstrittig, das war ja schon relativ klar vor diesem Treffen, werden die Einschränkungen des Wirtschaftslebens weitergeben. Gastronomie, Einzelhandel, Freizeit- und Kultureinrichtungen, alles das wird geschlossen bleiben bis 31. Januar. Mit diesen Beschlüssen können wir jetzt schon deutlich rechnen.
Und ein Streitthema oder ein unklares Thema waren ja auch die Schulen, ob und inwieweit es da jetzt in Zukunft Präsenzunterricht geben soll. Gibt es dazu schon irgendwelche Neuigkeiten?
Ja, das ist noch nicht ganz klar. Da kennen wir eine Beschlussvorlage, zuletzt aktualisiert am Mittag, also vor Beginn dieses Treffens. Da ist bis am Schluss noch dran gearbeitet worden, die auch uns vorliegt. Und da heißt es, bei einer deutlichen Verbesserung des Infektionsgeschehens solle in einzelnen Ländern zunächst in den Jahrgängen 1 bis 6 eine Rückkehr zum Präsenzunterricht ab Anfang Februar ermöglicht werden und in einem weiteren Schritt dann ein sogenannter Hybridunterricht, also Wechselmodell aus Präsenz- und Videounterricht oder Fernunterricht. Ob bereits im Januar für Grundschüler bei zurückgehenden Infektionen Wechselunterricht in möglicherweise auch weniger betroffenen Landkreisen oder Ländern angeboten werden kann, das ist eine der Fragen, die nach wie vor offen war. Da wird möglicherweise im Augenblick noch drüber verhandelt, denn Sie haben es ja gesagt, Frau Schulz, das Treffen ist noch nicht zu Ende.
Ein anderes Thema, wo in den letzten Tagen auch viel drüber gestritten wurde, auch innerhalb der Koalition, das war ja das Thema Impfen. Inwiefern hat das heute eine Rolle gespielt? Weiß man das?
Natürlich hat das auch da eine Rolle gespielt, auch in der Beschlussvorlage, die wir, wie erwähnt, kennen, wird noch einmal erwähnt, wird noch einmal aufgelistet, auch wie die Bundesregierung ihre Impfentscheidungen im europäischen Kontext getroffen hat. Das Thema spielt eine Rolle in dieser Runde, allerdings jetzt sicherlich eher vorausschauend. Es geht darum, wie kommt man beim Impfen in der Zukunft voran. Da schaut man besonders darauf, auf die Engpässe in Alten- und Pflegeeinrichtungen. Dort soll insbesondere auch das Personal verstärkt werden zur Testung von Besuchern und von Personal, Pflegepersonal in solchen Einrichtungen. Der Bund will da unterstützen. Karitative, diakonische Institutionen, Hilfswerke wollen bei der Schulung von Fachpersonal helfen. Beim Thema Impfen, Sie haben das gesagt, da haben wir einen denkwürdigen, auch parteipolitischen Streit erlebt, der sich von der Ebene der Regierung, die wir da jetzt zurzeit zusammengeschaltet erleben, ja auch ein Stück weit abgekoppelt hat. Es hat die Bundesregierung erreicht. Es ist darüber berichtet worden, dass auch aus den Reihen der Koalition bis hin in Form eines Fragebogens vom Vizekanzler Olaf Scholz, besonders der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, da attackiert worden ist. Die Bundeskanzlerin will, das hören wir morgen, die zuständigen Kabinettsmitglieder, darunter Olaf Scholz, den Vizekanzler, den Gesundheitsminister Jens Spahn, zusammenrufen, um darüber zu sprechen, auch darüber zu sprechen, wie es jetzt mit dem Impfen weitergehen soll, welche Strategien man verfolgt, um auch nach der erwarteten Zulassung von weiteren Impfstoffen dann möglichst schnell auch viel hinreichend Impfstoff zur Verfügung zu haben. Das soll dann morgen passieren und insofern wird man versuchen, diesen Streit, der jetzt auf der parteipolitischen Ebene offen ausgebrochen ist, zumindest soweit das geht, aus der unmittelbaren Regierungsarbeit erstmal wieder herauszuholen.
Stefan Detjen über den Stand der Bund-Länder-Verhandlungen zu den Corona-Maßnahmen und wir informieren Sie natürlich im Laufe des Abends weiter dann über die konkreten Beschlüsse. Wir haben es gerade auch schon kurz angesprochen, es gab in den letzten Tagen viel Kritik, dass es zu wenig Impfstoff in Deutschland gäbe und dass die Impfungen schlecht organisiert seien. Und oft werden dann Länder wie Israel als Positivbeispiel angeführt, wo schon mehr als 1 Million Menschen geimpft sind. Wenn man jetzt allerdings in die Nachbarländer Deutschlands guckt, zum Beispiel nach Frankreich, dann zeigt sich, dass da beim Impfen auch nicht alles rund läuft. In Frankreich sind bisher erst ein paar tausend Menschen geimpft und auch dort gibt es nun Streit darüber. Christiane Kess berichtet.
Ein Staatsskandal ist es für Jean Rottner, Präsident der Region Grand Est, die auch an Deutschland grenzt. Dass in Frankreich gerade mal ein paar tausend Menschen geimpft sind, gegenüber mehr als 200.000 bei den deutschen Nachbarn, das kritisiert nicht nur der Politiker der konservativen Republikaner. Neben zahlreichen anderen spricht auch der grüne Europaabgeordnete Yannick Jadot von einem Fiasko. Gesundheitsminister Olivier Véran verteidigt die Strategie der Regierung, die Impfungen in den Altenheimen zu beginnen, bei den am meisten gefährdeten Menschen und mit einer aufwendigen Beratung. Aber er kündigt am Morgen auch den Zugang für weitere Gruppen an. Für Feuerwehrleute ab 50, Haushaltshilfen ab 50, weil diese auch mit gefährdeten Personen in Kontakt sind und auch in der Umgebung von Kranken arbeiten. Zuvor hatte die Regierung nach massivem öffentlichem Druck schon beschlossen, dass sich auch Pflegepersonal ab 50 impfen lassen kann. Die Altersgrenze wird von Medizinern allerdings scharf kritisiert. Viele weisen darauf hin, dass in ihren Teams etliche Mitglieder jünger sind und ebenso geschützt werden müssten. Laut Gesundheitsminister Véran werden sich in Kürze auch alle Franzosen, die die Impfung haben wollen, schon registrieren lassen können. Er weist aber darauf hin, dass nicht so schnell alle erwünschten Impfdosen verfügbar sein werden. Doch die Botschaft des Ministers heute ist klar.
Amplifier, accélérer, simplifier.
Ausweiten, beschleunigen, vereinfachen, will er die Kampagne. Dazu gehört auch, dass die Regierung mehrere hundert Impfzentren in den Städten hochziehen will. Dass genau das nicht schon längst passiert ist, hatte zuvor die Bürgermeister auf den Plan gerufen. Sie plädieren seit Tagen für solche Einrichtungen, in denen massenweise schnell und unkompliziert geimpft werden könnte. Jean-Michel Genestier, Bürgermeister von Rancy, nicht weit von Paris, steht mit einem Arzt seiner Gemeinde in einer großen Sporthalle und erklärt, wie er sich ein improvisiertes Impfzentrum vorstellt. Hier vorn würde der Empfang eingerichtet und dort hinten haben wir dann den Impfbereich. Auch der Arzt aus der Gemeinde, der ihn begleitet, wäre bereit.
Ich werde 2 Matinées par Semaine.
2 Vormittage pro Woche will er sich zur Verfügung stellen. Schnell und unkompliziert stellt sich der Mediziner das Prozedere vor. Beratung, Impfen, das war's. Bürgermeister Genestier hat ein klares Ziel.
Dire à l'État, je vous tends la main.
dem Staat sagen, wir strecken ihnen die Hand aus, wir organisieren für euch, wir können die Dinge machen, die der Staat heute nicht machen kann. Man muss sich nur einfach ergänzen. Aber die ihm übergeordnete zuständige Präfektur hat ihm auf seinen Vorschlag nicht geantwortet. Einige Bürgermeister fühlen sich, als würden sie mit ihren Bemühungen gegen eine Wand laufen. Den Eindruck hat auch Philippe Buisson, sozialistischer Bürgermeister von Libourne im Südwesten des Landes. Die meisten Gewählten vor Ort sind bereit, sich diese Mühe zu machen. Aber uns gegenüber steht ein Staat, der auf dieses Angebot nicht antwortet. Gesundheitsminister Véran widerspricht. Er sei selbst im Gespräch mit vielen lokalen Mandatsträgern. Es gebe in jedem Departement entsprechende Koordinierungsteams. Auf die Frage, ob er den lokalen Vertretern auch die Organisation der Impfungen überlassen will, weicht der Minister aus. Die Bestellung der Impfungen wird nicht einmal vom Staat gemacht, sondern von der Europäischen Kommission. Denn zusammen sind wir viel stärker. Eine Region in Frankreich kann nicht unabhängig Impfungen bestellen. In den kommenden Tagen wird sich zeigen, wie gut man die Impfkampagne im zentralistisch regierten Frankreich noch organisieren kann.
Christiane Kess über die Impfungen in Frankreich. Israel wird, wie gesagt, in Sachen Impfen häufig als Positivbeispiel genannt. Über 15% der Bevölkerung sind dort schon geimpft. Und trotzdem steigen die Infektionszahlen weiter so stark, dass auch Israel seinen Lockdown noch mal deutlich verschärft. Benjamin Hammer.
Das mutierte Coronavirus ist außer Kontrolle, auch in Israel. So soll es Premierminister Benjamin Netanyahu laut Medienberichten auf einer Kabinettssitzung gesagt haben. Die Krankenhäuser stünden vor der schwierigsten Zeit seit Beginn der Pandemie. Schon bisher galt in Israel ein sogenannter Lockdown. Davon war in großen Teilen des Landes aber nicht viel zu sehen. Schulen und Kindergärten hatten geöffnet, viele Menschen fuhren ganz normal zur Arbeit. Ab Donnerstag oder Freitag soll sich das ändern. Die Kitas und Schulen bleiben für mindestens 10 Tage geschlossen. In Israel werden aktuell über 6.000 neue Corona-Infektionen pro Tag nachgewiesen, Tendenz steigend. Gerechnet auf die Bevölkerung ist das ein deutlich höherer Wert als in Deutschland. Israel impft seine Bevölkerung so schnell gegen das Coronavirus wie kein anderes Land der Welt. Über 15% der Bevölkerung haben bereits die erste Impfdosis erhalten. Aber auch diese schnelle Impfkampagne kann die Ausbreitung des Virus nicht verhindern. Immer wieder gibt es hier Berichte von Menschen, die die erste Impfdosis verabreicht bekommen haben und sich wenige Tage nach der Impfung mit dem Virus infizieren und krank werden. Die Geschwindigkeit der Impfkampagne hat sich in Israel zuletzt verlangsamt, weil der zunächst große Vorrat an Impfdosen langsam zur Neige geht und Nachschub ausbleibt.
Es gab in den vergangenen Monaten mehrere Studien dazu, welche sozialen Folgen die Corona-Pandemie hat. Und obwohl das Wort Solidarität momentan ja viel verwendet wird, lässt sich aus diesen Studien ganz klar ablesen, die Pandemie vergrößert bestehende Ungerechtigkeiten. Menschen zum Beispiel, die prekär beschäftigt sind, die arm sind oder alleinerziehend, genau die sind es, die in der Pandemie am meisten leiden. Unter anderem auch, weil sie häufig weniger Möglichkeiten zur digitalen Teilhabe haben und deshalb fordert die Diakonie Computer- und Internetzugang für alle. Pia Biemer mit den Einzelheiten.
WLAN und eine digitale Grundausstattung. Das soll laut der Diakonie Deutschland zum Existenzminimum gehören. Der Evangelische Wohlfahrtsverband fordert deshalb ein bundesweites Programm unter dem Titel Digitale Beteiligung. Kosten schätzt die Diakonie auf 6 Milliarden Euro, verteilt über 4 Jahre. Es soll vom Bund finanziert und von Ländern und Kommunen unterstützt werden. Dass Menschen mit Armutserfahrungen auch digital abgehängt sind, sei zwar grundsätzlich nichts Neues, sagt Maria Loheide von der Diakonie Deutschland.
Mit Pandemie und dem Lockdown-Bestimmung ist der digitale Handlungsdruck aber massiv angestiegen. Wer heute keine digitale Grundausstattung hat, erlebt Ausgrenzung, ist außen vor und wird schließlich gesellschaftlich und medial unsichtbar.
Dabei geht es um zahlreiche Bereiche des gesellschaftlichen Lebens. Arzttermine, Behördengänge, Anträge für Sozialleistungen und den Kontakt zu Familie und FreundInnen. Ohne Computer, Handy, WLAN und die entsprechenden digitalen Kenntnisse ist der Zugang dazu eingeschränkt, wenn zum Beispiel im Freibad das Ticket online gebucht werden müsse. Nicht nur ältere Menschen, auch SchülerInnen sind betroffen. Nach Angaben der Diakonie hat ein Viertel aller Kinder aus Hartz-IV-Familien keinen Zugang zu einem internetfähigen PC. Für den Unterricht zu Hause eine Riesenhürde. Ganz akut sei das auch bei der Terminvergabe für die Corona-Impfung. Vor allem ältere Menschen stehen hier vor Schwierigkeiten, da die Termine je nach Bundesland online oder über die bisher häufig überlastete Hotline 116 117 vereinbart werden können. Jürgen Schneider schildert seine Eindrücke aus der Sicht eines Betroffenen. Er ist aktiv im Armutsnetzwerk der Diakonie.
Menschen wie mit Armutserfahrung wie Wohnungslose und Arbeitslosengeld-2-Empfänger, ältere Personen, Asylbewerber und andere Menschen, einfach die in diesen Lebenslagen sind. Man muss ja auch Menschen bedenken, die jetzt sozusagen kleine Wohnungen haben auch. Vielleicht haben die auch nur einen Computer und teilen das vielleicht mit 4, 5 Leuten in einer Wohnung.
Sozialleistungen wie das Arbeitslosengeld II helfen hier nicht weiter, sagt Michael David von der Diakonie Deutschland.
Das Ministerium für Arbeit und Soziales hat es jetzt als große Errungenschaft gefeiert, dass wir 3,50 Euro mehr für insgesamt Kommunikationsausstattung haben. Das liegt daran, dass erstmals die Kosten für ein Handy im Regelsatz berücksichtigt wurden. Eine Ausstattung mit digitalen Endgeräten, Computern, Druckern und so weiter, das ist alles im Hartz-IV-Regelsatz nicht vorgesehen.
Insgesamt stehen einer erwachsenen Person monatlich hier 38,89 Euro für Post- und Telekommunikationsleistungen bei Hartz-IV-Bezug zu. Der Regelsatz beträgt 446 Euro plus Miete und Heizung. Der Sozialverband schlägt zwar vor, dass die laufenden Kosten für einen WLAN-Zugang in den Regelbedarf integriert werden sollten. Die einmalige Anschaffung von Computer oder Laptop und Drucker müsse aber als Sonderleistung finanziert werden. Der Digitalpakt Schule aus dem vergangenen Jahr helfe da nicht weiter. Die Hilfe komme zu spät bei Betroffenen an. Der Handlungsdruck ist groß. Wir dürfen in der Pandemie nicht unsichtbar werden, so der betroffene Schneider.
Der Beitrag von Pia Behme. Und wir schauen in die USA. Im Bundesstaat Georgia ist es jetzt kurz nach 12 Uhr mittags. Die Bürger stimmen dort heute über 2 Senatorenposten ab. Das wäre jetzt wahrscheinlich in der Regel kein politisches Top-Ereignis in Deutschland, aber in diesem Fall hängt sehr viel davon ab. Es geht nämlich darum, ob die Republikaner im Senat die Mehrheit behalten und damit auch um die Frage, wie viel der künftige Präsident Joe Biden politisch wird durchsetzen können. Doris Simon ist unsere Korrespondentin in den USA. Die Wahl in Georgia läuft jetzt seit einigen Stunden. Was sind Ihre ersten Eindrücke vom Wahltag?
Ja, es ist der letzte Tag der Wahl vom 3. November, so fühlt es sich auf jeden Fall an und anscheinend empfinden das auch die Menschen in Georgia so. Wie Sie schon sagten, normalerweise würde man nicht auf diese Wahl so schauen. Normalerweise bei einer Senatsstichwahl in Georgia wählen 2,2, 2,3 Millionen Menschen. Jetzt haben schon vorab 3 Millionen Menschen ihre Stimme abgegeben in Georgia. Und es zeigt sich, dass die jahrelangen Bemühungen der Demokraten in diesem eigentlich tief republikanischen Staat Früchte tragen. Das hat sich ja schon am 3. November mit dem Sieg von Joe Biden bei den Präsidentschaftswahlen gezeigt. Aber es zeigt sich auch jetzt, es sind noch einmal mehr schwarze Wähler vorab an die Urnen gegangen als bisher schon. Darauf hatten sich die Anstrengungen konzentriert, schwarze Wähler, Nichtwähler, die traditionell auch Demokraten wählen, zu bewegen, wählen zu gehen. Jetzt über den Tag ist der Zustrom, hält sich in Grenzen von Wählern. Am Morgen standen einige vor den Wahllokalen. Entscheidend wird sein, gehen republikanische Wähler, die bei der Präsidentschaftswahl auch recht wenig per Brief oder vorab abgestimmt haben, gehen die heute wirklich in Georgia in diese Senatsstichwahl wählen? Denn deren Stimmen werden gebraucht, wenn die beiden Republikaner wie bisher die Sitze verteidigen wollen. Das heißt, ganz viel ist offen. Alles schaut nach Georgia. In diesem Wahlkampf sind 500 Millionen Dollar, unfassbare Summe für einen Senatsstichwahlkampf, geflossen. Von beiden Seiten viel Geld. Beide Präsidenten, der noch amtierende, der nächste und die Vizepräsidenten waren auch da im Wahlkampf.
Trump war auch gestern in Georgia und Trump spricht ja immer noch davon, dass ihm die Präsidentschaftswahl gestohlen wurde, dass es Wahlbetrug gegeben habe, gerade auch mit Blick auf Georgia. Hat das jetzt irgendwelche Auswirkungen?
Er versucht damit natürlich seine Basis, die absolut davon überzeugt ist, wie sehr viele Amerikaner, dass es Wahlbetrug gegeben hat, obwohl es dafür keine Beweise gab und kein Gericht irgendeinen Beleg gefunden hat oder anerkannt hat. Er versucht, diese Basis zu mobilisieren. Er setzt weiterhin Republikaner unter Druck, mitzumachen. Morgen bei der Bestätigung der Wahlergebnisse vom 3. November Einspruch einzulegen, die Wahlergebnisse irgendwie zu ändern, vor allem derzeit massiv unter Druck Mike Pence, sein Vizepräsident, eigentlich sehr loyal. Donald Trump hat behauptet, der könne etwas noch ändern an dem Wahlergebnis morgen, an der Bestätigung. Das kann er nicht, weil Mike Pence eine rein zeremonielle Aufgabe da hat. Also in dieser Funktion wirkt Donald Trump so wie bisher.
Doris Simon mit den Informationen aus den USA. Besten Dank dafür. 2017 haben Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Bahrain eine Blockade über Katar verhängt und haben alle Beziehungen zu dem Emirat abgebrochen. Die Begründung war, Katar würde Terrorismus unterstützen und außerdem ging es um die relativ gute Beziehung von Katar zum Iran, der ja der große Rivale von Saudi-Arabien in der Region ist. Jetzt haben sich die Staaten wieder angenähert. Heute beim Treffen des Golf-Kooperationsrats wurde ein Abkommen zur Aussöhnung unterzeichnet. Carsten Kühntop.
Es war eine Umarmung für die Geschichtsbücher. Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, der Emir von Katar, landete im saudischen Gipfelort Al-Ula, stieg aus seinem Flugzeug und am Fuß der Treppe fielen sich Tamim und Mohammed bin Salman, der Kronprinz von Saudi-Arabien, spontan in die Arme. Beide trugen Maske, doch wegen der Corona-Pandemie hatte Mohammed zu allen anderen Gipfelgästen, die er zuvor am Airport begrüßt hatte, deutlich Abstand gehalten. Der kuwaitische Journalist Hussein Jamal. Meiner Ansicht nach ist das die wichtigste Botschaft. Es ist ein historischer Moment, dass der Emir mit einer Umarmung empfangen wird. Dieser Gipfel wird ein Start für eine neue Phase sein. Regional und international werden die Golfstaaten jetzt mit allen politischen Themen wieder vereint umgehen. Mitte 2017 hatten Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Ägypten und Bahrain Katar mit einer Blockade belegt, weil das Land angeblich Terroristen unterstütze. In Wirklichkeit war es der Versuch, Katar auf den eigenen politischen Kurs zu zwingen. Jetzt, 3,5 Jahre später, wollten die Saudis die Ölmonarchien wieder einen, zu einer gemeinsamen Front gegen den Iran, den mächtigen regionalen Rivalen. Und gewiss spürte Kronprinz Mohammed auch bereits den Atem des designierten US-Präsidenten Joe Biden im Nacken, der eine härtere Gangart gegenüber Saudi-Arabien angekündigt hatte. Der kuwaitische Politologe Abdallah Sheji. Die Wahl von Biden hat das stille Wasser bewegt und alle vorher dagewesenen Gleichgewichte geändert. Saudi-Arabien will nun belastende Konflikte beilegen, inklusive des Jemenkrieges und der Golfkrise mit Katar. Dabei ist die Krise mit Katar der einfachste Konflikt, den Saudi-Arabien lösen kann. Dadurch bekommt Trump eine Belohnung und man schickt ein Signal des guten Willens an Biden. Das Embargo gegen Katar war menschlich besonders hart, denn es riss zahllose Familien auseinander. Weil einige Blockadeländer ihre Staatsbürger aus Katar nach Hause befahlen, verloren viele Menschen, die dort gelebt und gearbeitet hatten, ihre Existenz über Nacht. Nun atmen viele Katarer auf. Hisham al-Hashmi, ein junger Mann. Alle Saudis werden uns besuchen, genauso wie alle Katarer Saudi-Arabien besuchen werden. Und wir werden wieder Freunde sein, wie früher und noch besser. Meine Mutter stammt aus den Emiraten. Meine ganze Familie hat sich über diese Nachricht gefreut. Denn jetzt ist es möglich, mit dem Auto von Katar durch Saudi-Arabien in die VAE zu fahren, um dort Familienmitglieder zu besuchen. Dass Katar gegenüber den Blockadestaaten nennenswerte Zugeständnisse gemacht hätte, ist nicht bekannt. Allerdings dürfte sich jetzt der Ton des in Doha beheimateten Senders Al Jazeera deutlich ändern. Mit der antisaudischen Hetze dürfte es vorbei sein. Und Katar wird juristische Klagen gegen die Blockadestaaten, die es international angestrengt hatte, fallen lassen. Als weltgrößter Exporteur von Flüssiggas ist Katar unglaublich reich und konnte alle Folgen des Embargos mit Geld lindern. Wirtschaftlich ist das Land eigenständiger geworden. Politisch führte das Embargo zu einer Annäherung an die Türkei und den Iran. Eigentlich das Gegenteil dessen, was die Blockadestaaten erreichen wollten.
Carsten Kühntop über die Aussöhnung beim Treffen der Golfstaaten. An einer Istanbuler Universität hat die Polizei mehrere Studierende festgenommen. Die hatten dagegen demonstriert, dass der neue Direktor der Uni nicht gewählt, sondern von Präsident Erdogan bestimmt wurde. Und gestern hat die Polizei an der Uni schon mit Gewalt Demonstrationen aufgelöst. Christian Buttgereit mit den Einzelheiten.
Die Polizei schießt jetzt mit Plastikgeschossen. Alle versuchen wegzurennen. Sie sprühen massiv Pfefferspray. Es brennt im Rachen wie verrückt. Dramatisch beschreiben diese Augenzeuginnen in einem Live-Video, was sich auf dem Campus der renommierten Istanbuler Bosporus-Universität am Montag zugetragen hat. Ein massives Polizeiaufgebot hatte den Campus der Universität gestürmt. Die Versuche der Einsatzkräfte, eine Demonstration von mehreren hundert Personen aufzulösen, endete in Gewalt. Kayyum-Rektor ist Demiurgos, hatten die Studierenden gerufen, also wir wollen keinen Zwangsverwalter als Rektor und Mili Bulu Rektorimus Deildir. Mili Bulu ist nicht unser Direktor. Das sieht Staatspräsident Erdogan anders. Er hat Mili Bulu per Dekret am 1. Januar zum neuen Rektor der als liberal geltenden Bosporus-Universität ernannt. Die Kritik der Studierenden richtet sich einerseits gegen die Person Mili Bulu und andererseits gegen die Ernennung durch Präsident Erdogan.
Es ist deutlich zu spüren, wie der Druck der Regierung auf die Universitäten zunimmt,
beklagt dieser Student.
Am einfachsten geht das durch die Ernennung von Rektoren. Das hat es schon in vielen Universitäten gegeben. Jetzt ist die Bosporus-Universität an der Reihe. Aber wir Studenten erheben unsere Stimme und wehren uns.
Hohe Symbolkraft wird einer Szene am Rande der Demonstration beigemessen. Polizisten versuchten, eines der Tore der Universität mit Handschellen zu verschließen. Universitäten lassen sich nicht in Handschellen legen, skandiert ein Sprechchor. Gürkan Özturan, Journalist der Nachrichtenplattform DokuSekiz, der selbst an der Boğaziçi, wie die Universität genannt wird, studiert hat, sieht die akademische Freiheit und die Autonomie in Gefahr.
Wir sehen heute zum ersten Mal in der Geschichte der Bosporus-Universität, dass jemand, der nicht aus der Institution ist, der nicht aus der Tradition und Kultur der Universität stammt, zum Rektor ernannt wurde.
Außer direkt nach dem Militärputsch 1980 wurden alle bisherigen Rektoren vom Kollegium gewählt. Die Zustimmung der Kultusbehörde und der Staatspräsidenten im Anschluss erfolgte meist problemlos. Vor einigen Jahren wurde das Verfahren geändert. Die Kultusbehörde schlägt drei Kandidaten vor, von denen der Staatspräsident einen auswählt. Die innere universitäre Demokratie ist abgeschafft. Dennoch sagt der Sprecher von Erdogans Regierungspartei AKP Ömer Çelik:
Der Präsident handelt rechtmäßig. Die Kritik, dass die akademische Freiheit oder die Autonomie der Universität gefährdet sei, ist hier genauso wenig angebracht wie an anderen Universitäten. Auch die Kritik am neuen Rektor weisen wir zurück. In einer Demokratie ist es nichts Negatives, wenn jemand eine politische Identität hat.
Çelik meint damit, dass der neue Rektor Mili Bulu bei den Parlamentswahlen 2015 für Erdogans Partei kandidiert hat. Zweifel gibt es auch an Bulus akademischer Eignung. Er steht im Verdacht, unter anderem seine Doktorarbeit zumindest teilweise abgeschrieben zu haben. Bei der Amtseinführung des neuen Rektors drehte ihm ein Teil der Lehrbeauftragten demonstrativ den Rücken zu. Der neue Rektor hat in seiner Antrittserklärung unter anderem bemängelt, dass die Bosporus-Universität in den letzten Jahren nicht mehr unter den weltweit führenden 500 Universitäten zu finden sei. Für einen seiner Vorgänger, Ex-Rektor und Politikwissenschaftler Üstün Ergüder, liegt der Grund dafür auf der Hand.
Wenn man die ganze akademische Landschaft der Türkei in Unruhe versetzt und Dozenten und Professoren, die Friedenspetitionen unterzeichnen, vor Gerichte zerrt, entlässt und Rektoren ernennt, wie soll in einem solchen Klima die Leistung der Universität wachsen?
Informationen aus der Türkei von Christian Buttgereit. In China wurde ein ehemaliger hochrangiger Banker zum Tode verurteilt. Es geht um einen der größten Korruptionsskandale in China. Der Banker soll, so wirft ihm das Gericht jedenfalls vor, Bestechungsgelder von umgerechnet über 200 Millionen Euro angenommen haben. Ruth Kirchner berichtet.
Das Gericht in der ostchinesischen Hafenstadt Tianjin begründete das Todesurteil damit, dass Topmanager Lai Xiaomin sich, so wörtlich, gesetzlos und gierig verhalten habe. Dafür müsse er hart bestraft werden. Lai stand jahrelang an der Spitze des staatlichen Vermögensverwalters Huarong und war zuvor in verschiedenen Spitzenpositionen bei der chinesischen Zentralbank beschäftigt. Huarong ist der viertgrößte Vermögensverwalter in China und dem Finanzministerium zugeordnet. Das Ausmaß des Korruptionsskandals ist selbst für chinesische Verhältnisse ungewöhnlich. Lai hatte sich im Laufe des Prozesses schuldig bekannt, über einen Zeitraum von 10 Jahren Bestechungsgelder in Höhe von umgerechnet rund 225 Millionen Euro angenommen zu haben. Ein Teil des Geldes soll er in bar in einer Pekinger Wohnung gelagert haben, die er als seinen Supermarkt bezeichnete. Er soll außerdem eine große Zahl von Luxuslimousinen sowie Gold, Kunstwerken Stadtwerke und Immobilien besessen haben.
Ruth Kirchner war das über das Todesurteil für einen chinesischen Banker. Und damit gehen die Informationen am Abend zu Ende. Noch der Hinweis auf unsere Kommentare um 19.05 Uhr. Heute unter anderem mit Meinungen zum verlängerten und wohl teilweise verschärften Lockdown und auch zum Umgang mit den Flüchtlingen im bosnischen Lager Lipa. Ich bin Josephine Schulz, sage Tschüss und danke fürs Zuhören.